wenn das sich darin äußert, dass man Playgirl oder Playboy werden will, und sonst nichts. Das heißt, Hunger und Hure und sonst nichts, wenn sich da äußert, wie sich heute äußert. Ganz offen. Das ist eine böse Sache. Ich bin froh, dass ich von Zeit zu Zeit von Stoßzeitungsausschnitte verbrenne. Mir ist gestern aus der Welt ein Zeitungsausschnitt in die Hand gefallen. Also Punch. Punch ist ja das berühmteste englische Witzblatt, der Punch. Und das war abgedruckt in der Welt. Da ist ein Bild, da sieht man einen Waldweg, da gehen zwei ältere Herren, so von der Regierung, so sieht es aus, miteinander durch in der Mitte. Und rechts und links, da liegen auf den Bänken und auf dem Gras und eng verschlungen Männlein und Weiblein aufeinander, rechts und links und hinten sind ihre Autos. Und da sagt der eine zum anderen, ja, wir müssen das der Jugend als Ventil lassen. Wenn wir ihnen das nicht lassen, dann werfen sie Fensterscheiben ein und schmeißen mit Bierflächen nach den Schiedsrichter und zünden die Clubhäuser an und machen alles kaputt, wenn wir ihnen das nicht lassen, was wir da rechts und links erleben. Der Punch, das Beste, das vornehme Sitzblatt von London. Ich bin erschrocken. Ich habe es irgendwo hingelegt, ich hoffe, ich finde es nicht mehr. Meine Freunde, ja, das heißt die Seele loslassen. Und dass so etwas möglich ist, dass die beiden hohen Herren sagen, wir können halt nichts machen. Das ist nur das Harmloseste, was wir ihnen erlauben. Dass sie sich ausleben können in ihren Partys bis zur sexuellen Sadismus. Gut, dann schmeißen sie wenigstens nicht alles kaputt und zünden alles an und so weiter. Aber eine muss ich sagen, ich gelesen, hat mich so gefreut, dass jetzt man anfängt, alle Beatles-Platten zu verbrennen und alle Beatles-Vorführungen zu unterbinden, in verschiedenen Teilen. Habe ich gut? Wer hat gelesen? Wo habe ich denn gelesen? Hat da jemand eine Zeitung hingelegt? Da habe ich gelesen. Also, so ein bisschen dämmert es doch manchmal. Der Versuch, da sich aufzubäumen gegen diese Gewalt und gegen diese Macht. Nur, dass das die wohl nicht alles hören darf.
Ja.
Aber das ist ja gar wichtig.
Am letzten Satz haben wir
es
auch.
Das Wichtigste schauen wir hier ab. Ich will zeigen, wo wir stehen. Sie aufrufen im heiligen Kampf nicht gegen die Welt, nicht gegen die Bibel, nicht gegen Sexualität, zum heiligen Kampf. Für uns selbst und für den Herrn. Und dafür ist notwendig, ihr Untergezüchter, hat einer gesagt, unsere Herzen sind voll böser Dinge. Wollt ihr so Hurerei, Lieberei, falsche Zeugnisse erzählen? Das hat Herr Jesus gesagt. Wer wagt heute so eine Sprache zu sprechen? Niemand. Weil die hohen Herren, die darüber zu urteilen hätten, selber drinstecken. Ja. Also noch einmal. Wer seine Seele preisgibt, und wenn es drum zu tun ist, den Geist, das Licht, die Reinheit, die Kraft, die Stärke, die Schönheit, die Frieden, die Herrlichkeit Gottes allein zu begehren. Wer, wenn es nicht darum zu tun ist, der kommt an seinen seelischen Belangen nicht vorbei und geht daran zugrunde. Denn wo sind die Grenzen? Wo sind denn die Grenzen? Es gibt ja gar keine Grenzen. Jeder Psychoanalytiker, jeder Psychologe beweist euch, aber wir müssen der Jugend die Ventile lassen, sonst. Sonst richten sie alle an dummen Sachen an und dann lieber was. Lieber das. Meine Freunde, die Schrift redet anders. Die Schrift sagt, wer nicht allem absagt, kann nicht mein Jünger sein. Vater, Mutter und Brüder und Schwestern, den Reichtum und die Schätze und die Schönheit und das Land der Erde, wer nicht allem absagt, kann nicht bei Jünger sein. Aber wer absagt, der hebt dadurch das ganze Weltall einmal hinein in den Zustand der Verklärung. Wer allem absagt, dem wird alles geschenkt. Das ist das tiefe Geheimnis. Gott gibt nur alles für alles. Und wenn man das erkannt hat, dann kann man ruhig als Fanatiker hinstellen. Als Schwärmer, als Fantast. Ja. Solche Leute, wie du einer bist, sagt mir, meine früheren Schulkameraden, die ich gleich im Abitur nicht mehr gesehen habe. Solche Leute, wie du einer bist, sie sind eine Unmöglichkeit. Ja, dann sage ich, ja, aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott unmöglich. Meine lieben Freunde, hier steht nun, wer seine Seele preisgibt, zeugt sie ins Leben hinein. Es gibt ein Hineinzeugen der seelischen Funktionen ins Gottesleben, sodass sie zwar jetzt durch allen Anfechtungen ausgesetzt ist, aber normalisiert ist. Denn die Seele hat ihren Anspruch, die Seele abtöten, so wie es gewisse Richtungen der Religionen haben, das will Gott nicht, sondern das soll normalisiert werden. Die Seele hat ihren Platz, und der Geist hat seinen Platz und das Fleisch hat seinen Platz. Der Vorhof des Fleisches und das Heiligtum der Seele und das Allerheilige des Geistes, die haben ihren Platz. Und einmal werden die Hüllen reißen. Wir haben ja neulich gehört von dem Vorhang, der von oben bis unten zerriss, sodass die Cherubim, die mit flammendem Schwert, mit dem geflammten Schwert heißt eigentlich, da standen und niemand Zutritt ließen, dass sie auf die Seite treten und Spalier bilden für den einzigen Christus, das Haupt und seine Glieder. Diesem Augenblick sind wir sehr nahe. Diesem Augenblick sind wir nahe. Brüder, ich möchte euch das bekannte Wort zu rufen, es ist ein bisschen banal, aber es ist wahr, für einen ewigen Glanz, dies arme Leben ganz. Das ist das Wesen der Prophetie, das ihnen zeigt. Schaue auf Christus. Schaue auf ihn. Er ist der große Typ. Er ist der große Bahnbrecher. Und wer sich an ihm hängt, mit allen Kräften seiner Seele und seines Geistes, der wird mit ihm teilhaben an all dem Großen und Gewaltigen, das ihm und uns und dem Weltall bevorsteht. Wer weniger lehrt, der hat den Vollumfang des Evangeliums noch nicht verstanden. Ich sage den Vollumfang. Jesus starb für mich und hat meine Sünden bezahlt und deshalb komme ich nicht in die Hölle. Er hat aus Liebe den Preis bezahlt, den ich nie hätte bezahlen können. Er hat Frieden gemacht zwischen Gott und mir durch das Blut an seinem Kreuz. Und es hat dich nicht verloren. Weil er sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, ist nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Punkt! Genügt das zur Errettung?
Ja.
Jawohl, das genügt zur Errettung. Aber das ist erst der Vorwurf. Und wir finden in der Schrift einen gewaltigen Weg aus dem Vorhof durch das Heiligtum in das Allerheiligste. Und das ist das ganze und volle Evangelium. Man redet viel vom vollen Evangelium. Und meint nur, wo man den Zungen redet und sich auf den Boden rumwälzt und Halleluja schreit, das ist volle Evangelium. Das ist dummes Zeug. Das ist dummes Zeug. Ich kenne solche Sachen, solche Bewegung. Ich kenne solche Sachen. Volles Evangelium heißt, nach der Fülle des Wortes Gottes, nach der Fülle des Christus, den Weg gehen, den Gott selbst in seinem Sohn gegangen ist, als er ihn in die Himmel, durch die Himmel hindurch, über alle Himmel hinüberhob und ihn zu seiner Rechten setzte und sagte, ich lege dir zu Füßen alle deine Feinde. Und diesen Weg auch selbst mitgehen in der Kraft des Gekreuzigten und Auferstandenen. Das ist das volle Evangelium. Dazu gehören auch all diese Dinge, die wir in diesen Tagen hier hörten. In der Zeitprophetie und in der Wesensprophetie und in der tiefen Hineinführung in das Wort Gottes. Zurück zu Epheser 1.
Hallo.
Ja.
Darf ich mal eben den Vers Lukas 19:31 nach Knopf lesen?
Ja, bitte. Aber langsam, langsam.
Die Bestätigung, wie du das darstellst.
Ist es so?
Knopf übersetzt den Vers so. Wer das suchen sollte, seine Seele sich zum Eigentum zu machen, umbringen wird er sie. Wer sich aber umbringen sollte, gibt die Zeugen zum Leben. Genau das, was wir eben hören.
sagen. Ne? Das ist Knopf. Man kann gegen Knopf sagen, was er will, was man will. Er ist ein Mann von tiefem Schriftwissen und ist ein Mann, der durch seine Übersetzung Großes geleistet hat. Er geht zwar hervor, er war ganz früher Bibelforscher, ich kannte seine Frau gut, sehr gut, ehe sie Knopf kennenlernte. Und vor etwa 30, 35 Jahren bat mich Professor Knopf, sein Nachfolger zu werden für das deutsch sprechende Europa. Das nebenbei. Ich schätze ihn sehr, obgleich ich nicht mit ihm einig bin. Und er vertritt die Seele und Schlachtlehre. Nur nebenbei. Tu es für uns da. Die Seele des Menschen entspricht in den Ordnungen der Heiligtümer Gottes dem Raum des Heiligtums. Der Geist dem Raum des Allerheiligsten und der Leib nicht etwa dem Vorhof, sondern der Hütte. Der Hütte. Wird nicht unser Leib eine Hütte genannt? Ja. Eine Hütte. Wenn diese Hütte abgebrochen wird, schreibt Paulus. Oder von Jesus in Menschengestalt, er hütete oder zeltete unter uns. Und die Stiftshütte wird Zelt der Zusammenkunft oder Hütte des Zeugnisses genannt. Also, damit wir genau die Dinge sehen können vorerst, dann können wir sie auch richtig beurteilen, richtig verstehen, richtig entziffern, richtig dolmetschen, geistlicherweise, was das bedeutet. Ich darf zur Stellung der Seele, die soll man jetzt lassen. Und ich stelle etwas so Wunderbares. Folgendes sagen. Der von Gott erschaffene Mensch, Adam, war nicht nur männlich-weiblich, sondern klar, dass dessen Geist die einzige direkte Kontaktstelle mit Gott, seinem Schöpfer, war. Der Geist des Menschen, der Geist Adams, ist die einzige direkte Kontaktstelle mit Gott. Das war es. Dort galt das Wort Salomos, da war der Geist des Menschen die Leuchte Jehovas, die Leuchte Gottes, die ihn befähigte, sämtliche Kammern des Leibes zu erforschen. Das heißt, die Unergründlichkeit der Ebenbildlichkeit Gottes, seiner selbst, des Menschen, gottgemäß völlig zu erforschen. Indem er das tun konnte, war er fähig, weil er das Bild Gottes war, an seinem eigenen von Gott dargestellten Wesen, den Schöpfer selbst, Gott selbst, Stück um Stück erkennen zu können. Durch den Fall Adams nun des Tages, ihr sündigt, den ungehorsam Schritt vollzieht, seid ihr sterben des Tages. Das heißt, in dem Augenblick, da im Herzen schon die Versuchung des Feindes Eingang fand, in dem Augenblick war die Sünde in der Eva gezeugt. In dem Augenblick, wo sie den Apfel, dem Adam, nicht den Apfel, sondern die verbotene Frucht, dem Adam reichte und er auch danach gelüstete, war auch bei ihm die Sünde schon gezeugt. Und jetzt lief Adam und Eva von der Sünde, vom Satan, gezeugt, schwanger in dieser Stellung. Und alles, was nun an Sünden herauskommt, sind die Ausgeburten dieser Zeugung. So spricht die Schrift. Wir wollen aber nicht da die Zusammenhänge näher ansehen, sondern nur das eine. Der Geist des Menschen wurde von dem Augenblick des Ungehorsams an im Herzen von der Kraftzufuhr der ständigen Gegenwart des Geistes Gottes abgeschreckt. Der Geist des Menschen und wurde von dem Augenblick ab herab transformiert von einer Leuchte des Herrn, von einem Licht Gottes, herabtransformiert zu jenem uns schon sonst bekannten biblischen Vergleich, zu einem glimmenden Dorn. Der Geist des Menschen, des gefallenen Menschen, ist nur noch ein glimmender Dorn, der jeden Augenblick sein letztes Flatterlicht versenden würde, wenn nicht geschrieben stünde: Ich will den glimmenden Dorn nicht auslöschen lassen. Das, liebe Geschwister, ist der einzige gute Kern im Menschen. Der heilige Überrest vom Geiste Gottes, das heißt von seinem eigenen Menschengeist, den Gott in seiner Treue jedem Auftrag kommenden Menschen noch flackern lässt. Und wenn nun Gott nach der vollbrachten Erlösung einen Menschen neu zeugen will, was tut er dann? Dann sendet er seinen Heiligen Geist, nämlich den Geist des Lebens, der seit dem Tod und der Auferstehung in Christo ist, nämlich den lebendig machenden Geist. Denn das war Jesus Christus in seiner sonstigen Würde, Majestät und Herrlichkeit vor seiner Erniedrigung, vor seinem Tod und vor seiner Auferstehung. War er nicht ein lebendig machender Geist in dem Sinne, dass er aus Sünde und Tod neues Gottesleben hätte zeugen können? Das wäre ihm unmöglich gewesen. Deshalb musste das Weichen kommen, sterben und in die Erde fallen, damit er der Geist des Lebens war und in sich unauflösliches Gottesleben trug, aber nicht weil es heiliges Gottesleben war, konnte er niemals sich überhaupt als Heiliger Gottes in Sünden-Dinge hinein verwickeln oder eins machen damit, es sei denn, er sei bereit, sich überhaupt zur Sünde machen zu lassen und alle Konsequenzen über sich ergehen zu lassen. Und das tat er. In der Erkenntnis, nur auf diesem Wege kann ich, nicht wahr, wenn das Weiße kommt, nicht erstirbt, dann bleibt es allein in seiner Majestät, in der Lebensfülle Gottes, aber unfähig, aus dem Tod Leben zu zeugen oder Sünde oder Fluch in Segen zu beschreiben. Vorausbedingung für all diese nur Gott möglichen Möglichkeiten war sein Sterben. Jetzt wurde er hier gewesen und er wurde zum lebendig machenden Geist. Also, der Geist des Menschen wurde herabtransformiert zu einem blinden Dorf. Da weiterlässt Gott die Sie und mich weitergetieren durch die Gnade Gottes. Im Moment, wo der Geist Gottes in der Auferstehungskraft Jesu nun einem Menschen begegnet, zündet dieser lebendig machende Geist Jesu Christi den glimmenden Dorn. Bricht ihn, jetzt beginnt der glimmende Dorn, anstatt ganz auszulöschen, wieder neu aufzuleuchten, neues Leben wieder zu einer Leuchte des Herrn zu werden. Aber die Konsequenz jetzt, die Verbindung mit der Seele. Nachdem der Geist sozusagen nichts mehr ist, auf alle Fälle seinen Gott gegebenen Aufgaben nicht mehr gewachsen ist, muss notwendigerweise die nächste Hauptstelle die Führung übernehmen. Bild in dem Zusammenhang: Wenn die Bundeslade, oder als damals die Bundeslade die Zentrale der Darstellung der Gegenwart Gottes, des Geistes, herausgeholt wird und in die Lade der Philister gerät,
dann ist ja das Heiligtum in Israel noch da, die Hütte. Aber das Leben im Allerheiligsten, die Gegenwart Gottes, ist weg. Der hohe Priester angenommen, es wäre in jener Zeitspanne, wo das der Fall war, gerade einmal der Fall sein, hätte sein können, der Tag des Versöhnungsfestes da gekommen. Dann hätte der hohe Priester einmal das Jahr da hineingehen können und dann hätte er ein Vakuum gefunden. Dann hätten die Priester im Heiligtum die Führung übernehmen müssen, oder der hohe Priester hätte sich nur noch mit den Dingen des Heiligtums belassen können. Das heißt, bei Abwesenheit des Geistes des Menschen oder Unfähigkeit des Geistes des Menschen, die göttlichen Bestimmungen auszuführen, die Herrschaft über Seele und Leib inne zu haben, wenn das nicht mehr da ist, muss die Seele die Führung übernehmen. Und das ist beim gefallenen Menschen nun der Fall. Die Seele ist an die Stelle des Geistes getreten. Und jetzt muss die Seele die Entscheidungen fällen im Leben und tut es, es geht nicht anders. Und dann ist alles, was geschieht, jetzt verstehen wir den eigenartigen Ausdruck der Schrift, alles, was der gefallene Mensch tut, seelisch, weil von der Seele beherrscht. Also das Gefühlsleben nicht mehr die Normkontrolle des Geistes disponiert, verfügt, entscheidet, sondern das vage Ding, das Wunderding der Seele, die aber nur fähig ist, ihre Aufgaben gottgemäß zu erfüllen, solange sie unter der Kontrolle, Zucht und Führung des Geistes steht. Ungefähr ein passender Vergleich ist vielleicht der, da ist eine Ehe, die sind eins in Christus, tadellos, und jetzt stirbt der Mann. Es bleibt die Frau, und vielleicht Mutter, übrig. Nun muss sie all das entscheiden, verfügen, ist anders ist gar nicht möglich. Nun muss sie als Weib all dem begegnen, gegen die Obrigkeit, gegen das Finanzamt, gegenüber allen Ansprüchen des Lebens, und das geht nur zum Glück, weil es noch einen Gott gibt, der ein Gott, sich ein Gott der Witwen und Weisen nennt. Sonst ging es überhaupt nicht mehr. Die Sache ist tragisch, und das Gebiet der Seele, das ein Wundergebiet ist in den Augen Gottes, ist verurteilt, Dinge zu tun, die ihr wesensfremd sind. Weil es sein muss, übernimmt sie das, und alle ihre Verfügungen, alle ihre Entscheidungen sind wieder göttlich. Sie können sein, wie sie wollen. Nach dem Neuen Testament ist alles, was seelisch ist, wieder göttlich. Ich habe alle Stellen hebräisch, bisschen seelisch, dämonisch, teuflisch. Unglaublich. Der Geist Gottes lehnt alles ab, was die Seele ohne ihn, oder der Geist des Menschen würde alles ablehnen, was die Seele eines Menschen ohne den Geist des Menschen schon über den Geist des Menschen hinweg verfügen würde. Ja, schon grausam, widerwärtig. Nun, ich darf das erklärend sagen, was den meisten Gläubigen schon sehr gedient hat, zum Verständnis in diesem Zusammenhang, dass nämlich der Begriff Seele etwas zentral Kostbares ist in den Augen Gottes. Das ist die eine Seite. So dass Jesus sagen muss, und wenn ein Mensch den ganzen Kosmos gewinne, in seinen Besitz brächte, unter seine Kontrolle zur Verfügung hätte, und nicht etwa verloren seine Seele, sondern nehme nur Schaden an seiner Seele, das wäre ein unglaubliches Missverhältnis. Also, der ganze Kosmos als Kosmos sieht nicht einen Defekt an einer Seele auf. So wunderbar ist eine Seele gelassen. um das verständlich zu machen, jetzt die zwei Vergleiche. Ist der Begriff Weib vor Gott in der Schrift etwas Wunderbares? Der Begriff Weib, ist das eine wunderbare Sache, will ich einmal sagen.
Ja.
In den Augen Gottes, des Herrn Jesus, liebt er sein Weib. Die Tochter Zion, das Weib ist der Heiden. Das Weib in der Vollkommenheit der Neuschöpfung ist ja das neue Jerusalem. Ist das die Zentrale der ganzen Neuschöpfung, das Weib? Also ist der Begriff Weib etwas Wunderbares? Ja. Im Augenblick, wo aber irgendetwas die Bezeichnung weibisch über sich ergehen lassen muss, ist das immer noch wunderbar?
Nein.
Ja. Ist ein Kind etwas Wunderbares? Sie steht mir kindisch schon aus, nicht? Also jetzt zurück. Ist Seele etwas Wunderbares? Wie steht die Seele? Seelisch jetzt? Genau das. Genau das Gegenteil. Nun, wenn nun der Geist Gottes dargestellt ist durch die Dinge im Allerheiligsten, durch die Bundeslade, durch die zehn Gebote, durch die Cherubim, durch den Sühnedeckel, da droht Gott, der Geist ist. Da ist der Geist dargestellt. Der Raum des Allerheiligsten ist der Wohnraum, entspricht dem Wohnraum des Geistes, der Raum. Der Geist selbst ist dargestellt durch die Gegenwart Gottes und die Bundeslade und die Cherubim, der Geist. Die Seele hat ihren Wohnraum im Heiligtum zugeteilt bekommen. Und ihre Funktionen, die Organe der Seele, sind dargestellt durch den goldenen Leuchter, durch den Schaubrottisch und den Räucheraltar. Wir haben hier Leuchter, Licht für das Auge, Schaubrottisch, Brot für den Mund und Wohlgeruch für die Nase. Das sind Throne der Seele. Nun hat Gott zwischen dem Wohnraum der Seele, dem Heiligtum, und dem Wohnraum des Geistes, dem Allerheiligsten, zu einem gewissen Zeitpunkt einen Schaltevorhang aufhängen lassen. Ist das klar? Wie wir lesen im Hebräerbrief, dass das Wort Gottes als ein mehr als zweischneidiges Schwert unter anderem welche Funktion ausüben muss? Zu scheiden zwischen Seele und Geist, bitte. Und der Scheidevorhang, könnt ihr das gut treffend illustrieren? Klar. Der scheidet ja Heiligtum von Allerheiligsten. Seele von Geist. So. Jetzt heißt es, das Wort Gottes soll Seele und Geist voneinander scheiden. Und zwar wie Mark und Bein. Also, soll vorerst eine Scheidung vollziehen, die einer schwersten Operation gleichkommt. Nämlich etwas voneinander trennen, was ursprünglich wunderbar zusammengehörte, muss jetzt eine vollständige Trennung erfahren. Seele und Geist. Vom Raume des Heiligtums und des Allerheiligsten steht geschrieben, dass als Gott dem Mose den Baubeschritt der Stiftshütte übergeben hatte vorerst, lesen wir zweimal, dass das Ganze, die Hütte, eines sein soll, ein Ganzes. Da war keine Trennung zwischen Heiligtum und einer Allerheiligsten. Der Scheidevorhang wurde erst später dazwischen gehängt, hinzugefügt, weil der Scheidevorhang nach Epheser 2 was bedeutet? Das Gesetz der Gebote in Satzungen. War das von Anfang an da? War das Gesetz der Gebote in Satzungen da, als Gott dem Abraham seine Verheißungen gab? Das kam ja erst 430 Jahre später und wurde zwischen hineingehängt, zwischen die Verheißungen, die ursprünglichen Verheißungen und Urbestimmungen Gottes und das Ende der Dinge. Kam der Scheidevorhang dazwischen und der Scheidevorhang schiebt nun den einen Raum der Gegenwart Gottes in zwei verschiedene Räume Heiligtum und Allerheiligtum. Nun, was wissen wir? Als nun Christus am Kreuze gestorben ist, sein Haupt weihte und seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen hatte und seine Seele als Ewiger dahin gegeben hatte, was geschah im Tempel? Der Vorhang, welcher sein Fleisch bedeutet, nach dem Hebräerbrief, wurde zerrissen, auf dass jetzt das Ganze wieder wie am Anfang eines sei. Und jetzt konnte wieder das Licht des goldenen Leuchters, das ist das gebrochene Licht für die Seele, wieder ihr Licht, der Leuchter sein Licht leuchten lassen, bis ins Allerheiligste, bis auf die Bundeslade. Und das Licht der Gegenwart Gottes beleuchtete nun die Dinge wieder im Heiligtum. Verstehen wir? Jetzt war Geist und Seele wieder ineinander verwoben und verflochten in göttlicher Vollkommenheit. Praktisch für uns heißt das. Das Wort Gottes hat den unsäglich schweren Dienst an uns vorher zu vollbringen, in unserem Leben Seele und Geist vollständig zu trennen. Warum? Weil die Beziehungen zwischen Seele und Geist beim gefallenen Menschen so ungöttlich und ungeordnet wie möglich sind, verstehen wir, dass da zuerst einmal eine fein säuberliche Trennung bis aufs Letzte durchgeführt werden muss. Darum heißt es, das Wort Gottes hat diese Funktion für ewig? Nein, bis es Seele und Geist getrennt hat. Wann ist dieser Zeitpunkt oder dieses Bis im Menschenleben, in unserem Leben erreicht? Wann? Wann trennen sich bei uns Seele und Geist vollständig? Wann? Erst wenn die Hütte, wenn dieser Vorhang zerrissen wird. Jetzt, wenn aber diese Hütte abgebrochen wird, der Vorhang, der Fleischesleib, zerreißt, was ist dann der Fall? In dem Augenblick fließen im Unsichtbaren der Geist und die Seele wieder zusammen. Beim gläubigen Menschen, nicht beim Ungläubigen. Nur beim Gläubigen. Erst beim gläubigen Menschen ist der glimmende Dorf wieder zu einem, ist wieder lebendig gemacht worden zur Leuchte des Herrn. Und so gibt der Geist Gottes unserem lebendig gemachten Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und von hier, und jetzt kommt das. Jetzt wissen wir von Paulus, dass er sich auf ein Ziel in diesem Leben schon ausgerichtet hat, nämlich mit in die Gemeinschaft der Leiden des Christus hineinzukommen und sogar seinem Tode jetzt schon in diesem Leben gleichgestaltet zu werden. Warum? Er sagt, ich sterbe täglich. Was bedeutet das praktisch für ihn? Dass schon in diesem Leben, je mehr wir mit Christus gekreuzigt sind, sterben täglich, wird jetzt schon unsere Seele und unser Geist zusammengefügt in dem gleichen Maße. Wie wir den alten Mensch begraben haben, die Christus haben sterben lassen, wird schon unsere Seele vom Geiste, vom lebendig gemachten Geiste wieder kontrolliert, sodass das Wort in Philipper 2, glaube ich, gelten kann, so kämpft nun mit einem Geiste am Evangelium, steht fest, im Geiste, in dem ihr am Evangelium mit einer Seele mitkämpft. Aha, merken wir. In dem Augenblick, das ist der Philipperbrief, wo ich bereit bin, täglich mit Christus zu sterben, den alten Menschen im Tode zu lassen, ist dieser Dienst des Wortes Gottes, Scheidung zwischen Seele und Geist, vollzogen und Geist und Seele sind in Neuheit wunderbar zusammengefügt, sodass auch meine Seele, die jetzt wieder unter der Kontrolle des Geistes stehen kann, fähig ist, im Dienst des Herrn mit wunderbar Sieg zu wirken.
Und glaubt ihr, meine Brüder und Schwestern, dass nachdem sich diese geistlichen Funktionen, Ermunterungen an der Seele vollführt haben, dass diese Seele dann schläft oder in nichts aufgelöst wird oder ins Nirvana hineingeht? Ich will nicht das heidnische Wort Nirvana gebrauchen, ich will sagen, in den Sheol, in den Hades hineingeht und nicht mehr existiert, nicht mehr existent ist. Unmöglich, was vom Heiligen Geist neu gezeugt ist, ist Geist und ist Leben. Aber etwas muss ich noch einmal vielleicht biblisch verbal beleuchten. Unser lieber Bruder Arthur sagte, Geist und Geist, Heiliger Geist, Geist Gottes, das sind zwei Dinge. War Goethe ein Mann von Geist? War ein Michelangelo, ein Shakespeare, waren das Männer des Geistes? Ohne Zweifel. Die Schrift unterscheidet nun zwischen Pnoe und Pneuma. Pnoe ist der natürliche Geist, den jeder Mensch hat. Jeder Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Aber dieser natürliche Lebensgeist hat in sich noch nicht die Funktionen, neues Leben zu schaffen. Das kann nur Pneuma. Pneuma ist der ins Leben zeugende Gottesgeist. Und Pneue ist der natürliche Geist, der uns gewissermaßen als ein Rest gelassen ist. Und wenn ihr das unterscheidet, werdet ihr viele wunderbare Probleme gelöst finden. Der natürliche Mensch hat auch Geist. Jawohl. Der ist oft geistvoller als die frommen Schwätzer unter den Pietisten oder unter den Kirchenleuten oder sonst so. Das ist eine Tatsache. Aber es ist kein Geist, der neues Leben zeugt. Leben zeugen kann nur der Geist Gottes als Persönlichkeit, während der Pneue ein Stück Geist ist von Gott. Gott gab uns Geist und im Augenblick, wo der Mensch stirbt, dann geht dieser Geist von den Menschen zu Gott zurück. Bei dem Herrn Jesus war das Pneuma, aber bei allen anderen ist das Pneue. Das heißt, der Geist geht zu Gott, der ihn gab. Wenn aber dieser Geist neu gezeugt ist durch den Heiligen Geist, dann ist Geist und Leben, dann ist sogar die Seele neu gezeugt. Nun hat die Seele ein eigenes Gottesleben mit höherem Belang und höherem Ziel. Das sind ganz wunderbare Dinge. Und wenn nun unser lieber Bruder nun versuchte, uns hineinzuführen, wollen wir dankbar sein, dass uns einmal diese Dinge wenigstens berührt wurden. Ich könnte mir denken, dass einmal eine ganze Konferenz unter dem Titel Geist, Seele, Leib abgehalten wird. Dann würden uns Wunder aufgehen. Aber ich sehe, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit und ich will noch meinen Gedankengang vom Epheserbrief her vollenden und bitte noch ein paar Minuten mit mir Geduld zu haben. Ich lade noch einmal Epheser 1 auf, wovon wir ja eigentlich ausgegangen sind. Dass nämlich Gott uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Und wir haben darüber gesprochen, dass es Dinge gibt, die Gott sich vorsetzt in sich selbst, dass es Dinge gibt, die Gott beschließt im Ratkreis der Heiligen, das sind die Engelfürsten, zu denen bis zur Auferstehung Jesu Christi aus Satan zugeht hatte, und dass es Dinge gibt, an denen hat Gott eine ganz besondere heilige Freude. Und diese Unterscheidung innerhalb des Willens Gottes müssen wir verstehen, denn wir hören immer wieder von den Weltmenschen, wie kann Gott sowas wollen, wenn nichts geschieht ohne Gottes Willen, wie kann dann Gott solche grausamen, sinnlosen Dinge begehen? Und man glaubt wunder, was für Waffen gegen Gott geschmiedet zu haben. Meine Lieben, Gott kann es sich leisten, das habe ich schon zwei oder dreimal gesagt in diesen Tagen, Gott kann es sich leisten, scheinbar einen totalen Bankrott zu erleben in seiner ganzen Schöpfung. Gott kann es sich leisten, dass jeder Äon mit einem Zusammenbruch endet. Gott kann es sich leisten, dass sein Feind recht hat
und drehen den vierten Tag steht und sagen, dann wo ist nun euer Gott? Was habt ihr davon, dass ihr drum seid? Ihr seid die Elendesten von allen. Hier seht ihr, wir lassen es uns fröhlich sein, lassen es uns gut gehen. Wir haben was zum Leben. Was habt ihr hier vom Leben? Meine Lieben, gegen diese Dinge müssen wir gefeit sein. Und das geschieht allein dadurch, dass wir das Wort Gottes prüfen. Was ist sein Wille? Was ist sein guter Wille? Was ist sein wohlgefälliger Wille? Was ist sein zielstrebiger Wille? Und wenn wir diese drei Arten des Willens Gottes auseinanderhalten, oder, wie wir es gestern und heute sahen, was ist sein Ratschlüssel? Was wird gelenkt nach dem Ratschlüssel, das ganze Alt? Was wird gelenkt nach seinem Vorsatz, das, woran er selbst interessiert ist? Und was entspricht seinem Wohlgefallen? Alles, was mit seinem Sohn und seiner Söhnegemeinde und seinen Gelenkungsaktionen zusammenhängt. Das ist sein Wonne- und Freudewillen oder sein zielführender Wille. Das könnte man auch vielleicht wirklich wieder übersetzen. Sein vollkommener Wille, sein Erwachsener, kann man nicht sagen, aber sein zielführender Wille, sein zum Theos drängender Wille. Meine Brüder, wir können Prophetie nur dann verstehen, wenn wir begreifen, welche inneren Spannungen Gott selbst durchlebt und die Gläubigen teilhaben lässt an seinem Weg, denn solange die Welt noch in der Sünde und in der Not liegt, leidet Gott. Und solange du leidest und ich, leidet er mit uns. In all unserer Bedrängnis ist er bedrängt. Und in all seiner Bedrängnis sind wir bedrängt. Das sagt die Schrift nämlich auch, dass wir an den Dingen interessiert sind, die Gottes sind, an seinen eigenen Spannungen, an seinen eigenen Nöten, an seiner eigenen Sehnsucht, wie er seine gesamte Schöpfung zurückzuholen in sich und nicht zu wissen, wir sind außer mir Welten, für die eigentlich ich verantwortlich bin, die ich ins Dasein gerufen habe und die jetzt tief leiden. Das bedeutet für Gott ein tiefes Wehen. Und wer da mit Gott hineingeht in sein Wehen, der wird Teilhaber seines Wesens. Wir sind Teilhaber seines Wesens, Teilhaber seiner Eidschwüre, Teilhaber seiner Verheißung, Teilhaber seiner Leiden und Teilhaber seiner Freuden. Und das will die Prophetie uns zeigen. Wir sind Menschen, die jetzt nur in der Drang von Gott leben nach Leib und Seele, die allein Geiste des Christus einzuordnen sind in ihm und die in einer bösen Schizophrenie, in einer Bewusstseinsspaltung stehen. Denn unser Leib zieht uns nach unten, unser Geist zieht uns nach oben und die arme, flatternde Seele, Seele des Menschen, wie gleich zu dem Wasser, Seele des Menschen, wie gleich zu dem Wind, die hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Glücklich allein ist die Seele, die liebt, die liebt. Da hat er wieder was geahnt. Nicht im Adler, sondern im Böse, meine ich. Ja, und das ist groß und wunderbar. Und da stimmt uns hinein in das Wesen der Prophetie, in die Gedanken Gottes, in die Ziele Gottes, in die Liebe Gottes, und in die Kräfte Gottes, und in die Sehnsucht Gottes, und in das weltweite Verlangen, das der Dichter in die Worte gefasst hat. Es geht ein allgemeines Weinen, soweit die Stimmen Sterne scheinen, durch alle Adern der Natur. Es rennt und seufzt nach der Verklärung, entgegenharren der Gewährung in Liebesangst, die Kreatur. Gott steht in einer heiligen Liebesangst. Und die ganze Kreatur steht in Liebesangst. Und du und ich auch. Und hier ist nicht einer, der nicht in unerlöster Liebesangst steht. Und diese Liebesangst wird nur gelöst durch den Dienst der göttlichen Prophetie, der Innenschau. Und der dadurch ermöglicht die Mitteilung der Kräfte, die die Überwindung des Geschaffenen bedeutet und die uns ins Ziel schauen lässt und die uns bis ins Ziel hinein sehen und gehen lässt. Und das wollen wir uns nur in den paar Stunden, die wir haben, mitteilen. Ich hoffe, auch das. Brüder und Schwestern, die Heiligen und Auserwählten Gottes. Prophetie
Darstellung des Weges, des Wesens, der Ziele und der Zeitabschnitte Gottes. So haben wir unser Thema für diese 14 Tage wohl überschrieben und haben nur ein klein wenig nur den Saum seines Gewandes berührt in dem, was wir hier bezeugten. In Wirklichkeit sind die göttlichen Wahrheiten alle viel wesenhafter, viel tiefer und schöner und reicher und beglückender, als Menschenmund sie auszusprechen vermag. Es ist nur ein Ahnen, nur ein Ertasten der Wirklichkeiten Gottes, die wir in das Sprachgefäß menschlicher Worte zu bannen versuchen oder auch grafischer Darstellungen. Das ist ja, sind ja lauter Hilfsmaßstäbe nur, um das darzustellen, was real, was wirklich, was unmessbar und unwägbar ist, imponderabil. Nun fällt es mir sehr schwer, ich mache es jetzt mit der Arthur, der hat so eine ganze Reihe Zettel vor sich liegen und hat dann ausgesucht, so will ich auch mal machen. Ja, ich habe nämlich noch so ein Herz voll wunderbarer Dinge, die ich euch sagen wollte, aber die Zeit ist ja so kurz und so knapp und die Wahrheiten sind so groß und so tief und so reich und so vielgestaltig. Ich wollte jetzt noch etwas sagen über den Willen Gottes und dann wollte ich was sagen über die wachstümliche Erkenntnis Gottes, wie alles in der Natur wächst, so wächst auch alles im Geiste und im Geistlichen. Und es gibt ein Wachstum der Erkenntnis Gottes. Und da gibt es bestimmte Maßstäbe und Normen, die wir alle, wenn auch unserer Individualität gemäß verschieden, durchleben. Das ist etwas ganz Wunderbares. Was ist uns Gott? Und wer ist uns Gott? Wenn wir darauf hier Antwort geben wollten, bekämen wir mehr Antworten, als wir Geschwister versammelt sind. Wer ist Gott und was ist dir Gott? So unerschöpflich, weit und tief und reich ist sein Wesen. Und doch gibt es bestimmte biblische Grundnormen oder Stufen, würde ich sagen, die wir nacheinander beschreiben. Und dann habe ich, ja, jetzt habe ich schon zwei Themen, ein Thema angedeutet, zwei. Dann wollte ich etwas sagen, wie Gott alles zu Diensten steht. Ich wollte etwas sagen, worüber man sonst nie etwas hört, über den Ursprung des Bösen, über den Dienst des Bösen und über das Ende des Bösen. Mit dieser Themastellung sind ja eigentlich die letzten, erschütterndsten Probleme, die ein Menschenherz erregen und bewegen und hier zur Verzweiflung bringen kann, gelöst und führt uns in letzte Dinge hinein. Darüber würde ich gern was sagen, aber dazu brauche ich eine Stunde. Damit kann ich nicht in einer halben oder dreiviertel Stunde machen. Dann wollte ich etwas sagen über die Vorbilder dafür aus den ersten drei Büchern Mose, wie Gott seine Schöpfung, die von ihm abgeirrt ist, die ihm entwichen, entflohen ist, wie er die wieder zu sich zurückführt, wie das dargestellt wird in den prophetischen Vorbildern. Denn alles Geschaffene ist ja Prophetie. Alles Prophetie. Nun, ich will sehen, wie es der Herr lenkt und führt und auch wie die Ergänzungen und, von unserem Bruder Muhl unser Thema in eine bestimmte Richtung führen. Wir dürfen ja nie vor einer Versammlung treten, wir freien, wilden Brüder, mit einem ganz festen, starren Thema, an dem wir bleiben, sondern wir müssen den Mut haben, uns umzustellen, wenn der Geist Gottes uns brennt. Das habe ich ungezählte Male erfahren, dass ich auf einmal sagen musste, du Selbstmörder, der du deine Stritzen in der Tasche hast, dein Revolver, was hast du vor? Was hast du vor? Ich musste das sagen. Und dann hinterher kam einer und sagte, ja, das bin ich. Ja, das hat nicht in meinem Konzept gestanden. Und wehe uns, wenn wir uns bilden, starr und hart, das können die Großkirchen sich leisten mit ihren hohen Herren und mit goldenen Kreuzen. Aber wir Brüder, wir müssen und dürfen in Furcht und Zittern, aber auch in heiliger Freude dem Geiste Gottes gehorchen, der in uns wohnt und durch uns wirkt, und müssen den Mut haben, einmal total umzustellen. Und das ist jedes Mal ein zitterndes Erlebnis. Als junger Kerl schon, als ich kaum zum Glauben gekommen war, da wurde ich so als so eine Art Wundertier, wurde ich so hin und her gezerrt in den Jahren 1920, 21. Und ich wurde in Kirchen geführt und sollte da reden. Und ich konnte gar nicht reden. Aber ich habe dann mir vorgenommen, habe mich dann vorbereitet, ich will eine Predigt halten, und während ich dann da die Kirchentreppen hinauf ging, die Kanzeltreppen hinaufstieg, und da hieß sie mir, halt, du musst, das darfst du nicht, was du da dir vorbereitet hast, das ist nichts. Du musst was anderes sagen. Ja, was soll ich denn sagen? Das werde ich hier schon sagen. Da bin ich dann mit Zittern und Bangen dann aufgetappt und habe da gestanden und habe nichts gewusst. Und Gott schenkte Erweckungen. Habe ich erlebt. Volle Kirchen jeden Abend und Menschen, die zum Glauben kamen. Und er gab mir dann, was ich sagen musste. Ja, also, das sind Erlebnisse, die hat man oder man hat sie nicht. Und ähnlich, nicht ganz so, aber auch ähnlich, ist es auch immer auf unseren Konferenzen gewesen.
Ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben einen Dienst so gründlich vorbereitet, schriftlich alles festgelegt und habe, um die Sache vollkommen zu machen, noch meinen Schwiegersohn, der Pfarrer ist, im Kanton Zürich, gebeten, er möge mein Manuskript noch durchsehen und revidieren, wenn nötig. Nicht? Hat er auch getan. Gut, war alles fix, fertig, dann los. Ich wusste, es geht jetzt um eine ziemlich offizielle Sache. Es war ein Anlass, den Bruder Sey Hansen, der norwegische Seemannspastor, anberaumt hatte in Zürich und mich gebeten hatte, die Sache zu führen. Und da kam einer der israelitischen Kultusminister nach Zürich und der hat dann dort die Rede gehalten, ein Freund von Sey Hansen, also eine ganz feine, würdige Sache war das. Und da wollte ich mich nun eben ausnahmsweise und einmalig tadellos vorbereiten. Bitte? Wahrscheinlich. Ja. Und so wurde erinnert und richtig, das Manuskript lag so vor mir, ich habe so auswendig lernen kann ich sowieso nicht, deshalb habe ich es vor mich hingelegt. Und nun kam der Augenblick, wo ich sprechen sollte von dem Manuskript. Das war genauso, wie wenn keines da gewesen wäre. Ich konnte einfach nicht. Ich musste einfach frei sprechen, was gerade jetzt gegeben war. So führte er.
Bitte, so nicht ausgegangen.
Oh, war nicht so schlecht.
Ja, es sagte jemand, es gibt eine gewisse Kraft. Ein Licht ist inwendig. Ein Auftrag, eine Vollmacht, eine Freude. Und die Worte prägt, die Gedanken führt und so weiter. Eine Kraft, die Welt, auch die fromme Welt, nicht kennt. Wir nennen sie den Heiligen Geist. Eine Definition. Und so möge Gott, der bis jetzt uns so wunderbar gesegnet hat, wunderbar gesegnet. Das kann ich vielleicht mit am besten beurteilen, weil ich die meisten seelsorgerlichen Aussprachen hatte. Was Gott in diesen Tagen durch sein Wort, seinen Geist getan hat. Und wir haben ja heute den drittletzten Abend, wir haben morgen noch einen Tag und übermorgen, dann ist alles. Und da wollen wir uns auch so leiten lassen. Herr, ich bin nichts und ich weiß nichts und ich kann nichts und ich habe nichts. Aber du bist alles und du weißt alles und kannst alles. Benutze uns als dein Sprachgefäß. Benutze uns als ein Kanal, durch den du deine Gedanken und deine Wahrheiten, deine Schönheiten, deine Tiefe, dein Gottesglück und deine Gotteswonnen in die Herzen der Hörer hineinsteuerst, der du die Bedürfnisse jedes Einzelnen viel besser kennst als wir. Deine Bedürfnisse kennt Gott viel besser, als du selber sie kennst und gibt dir, was du brauchst. Ja, so viel als Einleitung. Nun will ich versuchen, mich innerlich führen und leiten zu lassen, mit meinen vier schönen Themen da. Schöne Themen, die da liegen. Aber ich glaube, ich soll etwas sagen, was mir Gott im Augenblick eingibt. Deshalb schlagen wir noch einmal den Epheserbrief auf. Den unerschöpflich schönen, tiefen, gewaltigen, reichen, endlos herrlichen Epheserbrief. Und lesen aus dem ersten Kapitel noch einmal wenige Verse. Epheser 1, Vers 9 oder Vers 7 ab, wo wir lesen, wo es heißt, wir haben den Loskauf durch sein Blut. Ist auch nur ein Mensch da, der ihn noch nicht hat, Glauben ergriffen. Im Glauben dafür gedankt, auch ohne Gefühle, im Glauben sein Leben draufgestellt, hineingebettet. Der möge bitte es in dieser Abendstunde wagen. Wir haben den Loskauf durch sein Blut, das Losgelassensein von Gaunereien oder von Betrügereien. Wir müssen den Betrug der Lüste, der Sünde, der Begierden, der Wünsche nicht mehr Folge leisten. Das nennt man das Losgelassensein. Die Aphesis, das ist was anderes als die Apolytrosis. Das Losgelassensein der Betrügereien, der Danebenwürfe, heißt das Wort eigentlich, der Paraptomata, gemäß dem Reichtum seiner Gnade, die er gegen uns hat überströmen lassen, in Form, also das Wort Form steht nicht im Urtext, ich sage das nur, um das zu verstehen, in Form von Weisheit und Einsicht, dadurch, dass er uns hat wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, gemäß seinem Wohlgefallen, weil es ihm also wohlgefallen hat, dass er sich vorgesetzt hat, in sich selbst, nicht im Ratkreis der Heiligen, für die Verwaltung der Heidenfülle, dass alle unter ein Haupt zusammenzubringen und emporzuhaupten in dem Christus, was in den Himmel und was auf der Erde ist, in dem auch wir ein Erbstück geworden sind. So heißt eigentlich, zu Erben geworden sind, das heißt ein Erbstück. Wir sind ein Erbteil, wir sind ein Erb, ein Los. Bei dieser großen Weltregierung hat Gott seinem Sohn das Schönste und Herrlichste gegeben. Was meint ihr, was das ist? Was meint ihr, was das ist? Bitte? Das sind wir. Wir sind sein Erbteil. Das Schönste und Herrlichste, was es gibt, außer dem Haupt des Christus, das ist der Körper des Christus. Das sind wir.
Schatz, die Mankung.
Sagt das aber niemand draußen. Das wird euch keiner abkaufen. Keine Freikirche, keine Religion wird euch das abkaufen. Wir sind sein Erbteil. Oder wir sind ihm zum Erbstück geworden. Oder Gott hat uns seinem Sohn zugelost. Aber ihr werdet sagen, aber wir sind doch die Erbärmlichsten. Wir sind doch die Letzten, die Geringsten, die Jämmerlichsten. Wir sind doch Nullen und Niete, arme Tröpfe. Das sind wir doch, das sagen wir ihm doch jeden Tag und jede Nacht, wenn ich es nicht. Dahin das. Und trotzdem sind wir so hoch ersehen und sind so hohen von Gott geplant. Und der Sohn kann nichts vollenden, nichts hinausführen in die Totalvollendung der Gleichgestaltung mit Gott, ehe er seinen Körper hat. Und das sind wir. Und deshalb hat Gott uns ihm gegeben. Deshalb hat Gott uns ihm als seinen Körper oder sein Soma oder sein Pleroma, seine Vervollständigung dargereicht. Und das ist das Herzstück der Schöpfung. Das Herzstück der Schöpfung ist der Christus Gottes.
Einen Leib aber hast du mir bereitet.
Einen Leib hast du mir bereitet. Sehr gut, ja. Das passt hierher. Er ist das Lamm. Und wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und es fällt uns doch so schwer, uns schlachten zu lassen. Und der Schwiegermutter. Und warum lacht ihr denn? Darüber sind manche Tränen geweint worden oben in meinem Zimmer. Du darfst geschlachtet werden durch die Schwiegermutter und ihr lacht. Tut das nicht? Und durch den brutalen Mann und durch die böse Frau und die unüberzogenen Kinder und den brutalen Chef und die und so weiter. Wir sind geachtet als Schlachtschafe und er ist das Lamm und wir sind die Lämmer. Und das ist das Herzstück, das ist die Drohne Gottes, das ist der Mittelpunkt, das ist das, was zuerst vollendet werden muss, damit das Weltall vollendet werden kann. Ihr Lieben, das ist so, mal in ganz wenigen Strichen, die Prophetie Gottes und die Stellung innerhalb der Prophetie, die wir einnehmen. Die Frage ist nur, sind wir einverstanden? Sind wir einverstanden? Das ist die Frage. Und das ist eine Sache, bei der wir mitreden können. Wir können uns der zugedachten Örtlichkeiten, die Gott jedem Einzelnen geben möchte, einschließlich seiner Drohnen, die können wir beschneiden durch den Unglauben und durch Leidensscheu. Wir können aber auch einen vollen Eingang haben in das Reich Gottes. Können wir. Dass wir errettet werden, können wir nie zunichte machen. Denn das Opfer von Golgatha gilt ewig für alle Zeiten, für alle Wesen und Welten und für alle. Unantastbar. Aber die verschiedenen Grade von Herrlichkeiten, die einmal sein werden, so wie am Himmel, da gibt es 10 verschiedene Grade von Helligkeiten der Sterne. Sterne 1. Grade, 2., 3., 4., 5. Grades und so weiter. Die sind verschieden. Ohne dass ein Stern den anderen beneidet. Das ist das Wunderbare. Kein Stern sagt, ach, hätte ich mich doch mehr angestrengt, wäre es ein bisschen frömer gewesen, da wäre ich jetzt auch so ein glänzender Stern und kein so kleines Sternlein. Wird keiner sagen. Weder im Irdischen noch in der Vollendung. In der Vollendung werden wir den Platz einnehmen. Und werden wir die Strahlen, die Kraft und die Schönheit, den Glanz und die Freuden und die Seligkeiten haben, die wir fassen können. Wir haben nicht mehr, als wir haben werden, weil wir es sonst gar nicht fassen können. Und das hat Gott alles vorher gewusst. Da gibt es kein Neid und kein Streit und keine Eifersucht und keine Trauer und kein wenn wir doch und hätte ich doch und wäre ich doch. Das ist alles vorbei, was jetzt so die Menschen so unglücklich macht und so hin und her treibt. Und so zerrüttet und zermalt und zermalmt, das gibt es nicht mehr. Dann ist nur Lob und Dank und dann wird jeder sagen, der Herr hat alles wohl gemacht, hat alles wohl bedacht. Gebt uns zu protegieren.
Wir haben hierfür
wohl alle gestern das erlebt, praktisch. Denn jede Gruppe, die in ihrer Weise einen Ausflug gemacht hat, scheint mir am Abend den Eindruck gehabt zu haben, sie haben das schönste Teil erlebt. Ja, das sind wir, Brüder, wenn wir die mal verstanden haben, sind die von einer ungeheuer lösenden, befreienden und beglückenden Wirkung. Entbinden sie in uns Kräfte des Glaubens und des Hoffens und des Liebens und des Dienstes. Kräfte, die sonst latent sind, durch unser eigenes Ich verkrampft, durch unsere Missmut und Unzufriedenheit und Jammern und Klagen und Neid und Streit und so weiter, gebunden nach unten durch Erotik und Fressgier und Eitelkeit und so weiter, die uns nach unten ziehen wollen, die sind dann überwunden, diese Kräfte, weil die höheren Kräfte des Lichtes und der Liebe und der Schönheit des Glanzes, die da strömen aus dem Opfer, aus Golgatha, weil diese Kräfte stärker sind als alle anderen Kräfte. Das ist wahr. Nun will ich mein Wort zu Ende lesen und dann noch ein paar Worte darüber sagen. Das All aufzuhalten in ihm, in dem auch wir zum Erben oder zu Erben geworden sind, zum Erbteil oder zum Erbgut geworden sind, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der das All energetisch bricht mit Gottes Kräften. Nach dem Ratschluss, dessen der uns zuvor bestimmt hat, nach seinem Vorsatz und Wohlgefallen. Ich habe gesagt, dass das, was wir Willen Gottes nennen, sich in 3 Gruppen teilt. Man kann es auch in 2 Gruppen teilen. Man kann es auch in 12 Punkte gliedern. Man kann gut von einem 12-fachen Willen Gottes reden, anfangen vom Schöpferwillen bis 12. zum Vollendungswillen. Und das gibt ein wunderschöner Strahlenkranz von 12. Von den 12 Brüdern, von den 12 Brüdern von Jürgen und seinen 11 Brüdern. Aber hier ist die Rede von einer Dreiteilung. Und zwar unterscheiden wir unter anderem einen Ratschluss des Willens, einen Vorsatz des Willens, sein Wohlgefallen seines Willens. Wir müssen ein wenig davon wissen, denn wir hören immer wieder, sowohl im eigenen Herzen und Gewissen manches Mal, ich habe es auch gehört in diesen Tagen, als ich in furchtbaren Schmerzen da lag und kein Auge zumachen konnte. Ich sah wie mir aufgestiegen, oh Gott, warum bist du denn so streng, so grausam, geht es denn nicht anders? Ich habe auch diese Kämpfe durchgemacht und habe mich geschämt und habe 50 Mal Böse getan in einer Nacht. Aber die Welt, die sagt uns, ihr mit eurem lieben Gott, ihr mit eurem Gott, der allmächtig ist, mit eurem Gott, der die Liebe ist, mit eurem Gott, der die Weisheit sein soll, wie könnte die Welt so aussehen, so voll Angst und Grauen und Mord und Bosheit und Verbrechen und Tragödien und Unglücke, so viele alte Leute und so viele Kindlein, Säuglinge leiden, so viele Menschen verhungern auf der einen Seite und andere Gottlose, die braten im Leben und wissen nicht, wie sie in einem tierischen Trieb alles vergeuden und zerstören sollen. Wie könnte es das geben, wenn Gott wirklich allmächtig wäre und wenn er die Liebe wäre? Entweder ist er nicht allmächtig und kann nicht, wie er will, oder er ist nicht die Liebe, sondern brutal und grausam. Geht ihr fort mit eurem Gott. Das hört man, das liest man. Und es gibt heute schon bedeutende Leute und es gibt heute schon Pfarrer, die fangen ihre Predigt an in der Kirche, falls es einen Gott geben sollte. Falls es einen Gott geben sollte. Man weiß es ja nicht, aber könnte ja sein, dass es einen gibt. Könnte auch sein, dass es keinen gibt, wir wissen es nicht. So weit sind wir heute. So weit ist der Zerfall dessen, was die Schrift an Klarheit vom Wachstum des Glaubens, von den Elementen bis hinein in die Vollendung, den Glaubenden geben kann und geben will. Also ich sage noch einmal, der Ratschluss des Willens besteht darin, und das ist die Lösung für diese Probleme, alles Geschaffene, aller äußere Ablauf im ganzen Weltgeschehen vollzieht sich nicht nach den geheimsten, verborgenen Liebesgedanken des Vaters, sondern vollzieht sich nach dem Ratkreis seiner Geschöpfe, die er den er erlaubt hat, mitzuregieren und mitzuverwalten und mitzubestimmen. Und das ist, nenne ich jetzt Boulet, B-U-L-E, Boulet. Das ist der Ratkreis. Und wir finden in der Schrift eine ganze Anzahl von solchen Verhandlungen, wo es sich handelt entweder um einen Einzelnen, etwa um den Hiob, oder wo es sich handelt um ein ganzes Volk, um Israel, oder wo es sich handelt um Nationen, etwa um die Syrer und so weiter, dass all der Ablauf des Geschehens bis hinein in die kleinsten Kleinigkeiten verordnet ist vor dem Forum droben um den Thron Gottes, wo zur Rechten und zur Linken die Ja-Geister des Guten und die Nein-Geister des Bösen versammelt sind und wo bis zur Auferstehung Jesu Christi sogar Satan Zutritt hatte, Stimmrecht hatte, Anträge stellen durfte. Und er erlebte, dass seine Anträge genehmigt wurden unter dem Beiwohnen seines gefallenen Drittels, der Engel, und der zwei Drittel Gegner der anderen Seite vor Gott. Und Gott seiner Sache völlig gewiss weiß und lässt das abrollen, wie es ihm wohlgefällt. Oder, nein, das stimmt nicht, sondern wie es geplant wird.
Gut erscheint.
Gut erscheint. Agathos, also angepasst, den vorhandenen Bedürfnissen gerecht werden, ohne in die letzten Tiefen zu gehen. Jawohl, genau das. Ich habe einen klugen Freund. Ja. So, meine Freunde, das ist also das Geschehen nach der Seite der Ratschlüsse. Und wenn wir das einmal gesehen haben, und wenn wir das einmal in der Schrift geprüft haben, nachgeschlagen haben, dann geht uns ein Licht auf. Der Fürst und Gott dieser Welt, das ist nicht der Vater, das ist auch nicht der Herr Jesus, das ist Satan. Der Fürst und Gott dieser Welt. Und Gott kann es sich leisten, auf seine Anträge, Forderungen und Wünsche einzugehen, weil er weiß, dass seine Wiederherstellung, die er Gott einmal zustande bringt, weit größer sein wird, und alles übertrifft und all die Not, die diese Welten, in denen sie sich hineinmischen und da gewissermaßen hineinpfuschen wollen, die sie bereiten, dass diese verklärt wird in überschwellenden, überquellenden Überstrom von Gnade und Seligkeit. Natürlich hätte Gott die Welt so schaffen können, dass er das Böse hätte gar nicht entstehen lassen. Selbstverständlich hätte er das Böse im Entstehen sofort abtöten können, irgendwie eliminieren können, ausschalten können, nur das Gute übrig lassen und das dann segnen können und sich entwickeln lassen. Und das wäre eine ganz schöne Sache geworden. Wäre die Erde, die Welt ein großes Paradies, ohne Freude, ohne Müdigkeit, ohne Trauer, ohne Tod, ohne Geschrei, ohne Schmerz, hätte es alles nicht gegeben. Das hätte Gott gekonnt. Aber damit wäre das tiefste Liebesbegehren Gottes nicht befriedigt worden. Denn Gott wollte, dass das, was er ins Dasein rief, seinem ureigenen Gotteswesen, seinen ureigenen Schöpferkräften, seiner ureigenen Selbsttätigkeit teilhaftig würde. Zu diesem Zweck, das dürft ihr glauben, was ich jetzt sage, ich kann es nicht anders ausdrücken, musste einmal das ganze All erleben, wie es ist, wenn man ohne Gott und gegen Gott seinem eigenen Willen folgt, was allem Geschaffenen innewohnt. Allem Geschaffenen wohnt für der Eigenwille und wohnt die Angst inne. Kreatur ängstet nur. Das Wesen alles Geschaffenen ist die Spannung, der große Herr da oben, naja, das ist ja ein großer Gott, aber das der kann, können wir auch. Wir möchten auch mal ran, auch mal regieren und alles in der Gemeinde machen. Diese teuflische Herrschaft, ich will meinen Thron erhöhen, über die Sterne Gottes, mich gleich machen dem Höchsten. Das wohnt allen Geschaffenen inne. Jeder Geschaffene, alles Geschaffene ist voll Rebellion, ist voll heiliger Angst, Liebesangst, von Lustbegehr und will sich gleich machen. Und deshalb sagt Gott, gut, ich lasse einmal allem Geschaffenen seinen Entwicklungsweg. Er führt in den Bankrott, er führt in den Zerbruch, er führt in den Tod, er führt in die Nacht, aber ich lasse sie einmal, und wenn sie dann so weit sind, dass sie euch sehen, ich narr, warum habe ich diese Gedanken gepflegt? Oder diese Hochmut, Geister Raum gegeben in mir. Warum habe ich mich nicht ihm, der doch ein großer, guter Gott ist? Das geht ihnen allmählich auf, untergeordnet. Und dann, nach Äonen, nachdem der letzte Buße getan hat und heimgekehrt ist, der letzte Initiator, der stärkste Widerstandskämpfer, nachdem das geschehen ist, dann wird Gott sie alle zu sich ziehen. Und in keinem wird je wieder der Gedanke hochkommen, gegen Gott zu rebellieren. Und dann ist Gott alles in allem. Dann hat er völliges Vertrauen zu allen seinen Werken, dass sie nichts tun, was ihm, dem lebendigen Gott, widerspricht. Das ist so in ein paar Worten etwa die prophetische Schau, wie sie die Bibel gibt, wie sie keine Religion gibt, kein Christentum und kein Heidentum und so weiter. Die gibt die Bibel, diese Schau. Wer etwas Näheres wissen will, der soll sich mal das Buch von Karl Geier kaufen, die Lebenswurzel der Gemeinde, Band 1, die Lehre der Apostel. Da ist das, was ich eben sagte, alles biblisch belegt, biblisch fundiert, ist etwa diese chronische Linie zusammengestellt. Ja, in diese Linie kann man nur hineinwachsen. Ich war ja 35 Jahre befreundet mit Geier und wir waren Mitarbeiter und sind gemeinsam unter vielen Hieben, unter vielen Angriffen, unter vielen Flehungen, gemeinsam mit anderen Brüdern, auch mit einer Reihe von Brüdern hier, unter uns sind eine ganze Reihe solcher lieben Freude auch von Karl Geier noch unter uns, wir sind gemeinsam hineingewachsen in diese biblische, göttliche Schau, die die letzte Lösung schon jetzt bringt im Geiste und die uns fröhlich und zuversichtlich macht, unseren Weg weiterzugehen. Komme, was da wolle, das Ziel wird so sein, wie Gottes Wort es sagt. Ja, und dazu gehört, dass wir wissen, erstens, der Ratschluss ist etwas von geschaffenen Wesen, von Engeln. beim Rat fürchtet der Himmel sind keine Menschen. Es sind nur Engel und Dämonen, die beschließen. Jeder darf einen Antrag stellen. Das, jetzt geht acht. Natürlich diese Welten genau das beantragen, was Gott vorher gewusst hat, dass sie beantragen würden. Und was Gottes Plänen gedient hat, dass sie ohne es zu wissen, den Plänen Gottes alle dienen, dass alle muss ihm dienen. Sie wissen es nur nicht. Im Gegenteil, wenn sie scheinbar gegen Gott zu kämpfen glauben, sind sie in Wirklichkeit bemüht, die letzten Lichts- und Liebespotenzen Gottes an die Oberfläche, in die Entfaltung, in die Gestaltung herauszulocken. Sie sind Mitarbeiter Gottes. Sie sind Teile von jener Kraft, die stets das Böse will. Und doch das Gute schafft. Ja, gibt es denn das, dass man das Böse will? Und indem man das Böse, das man will, ausführt, schafft, wirkt man das Gute, das Positive. Und Gott darüber, der lächelt und freut sich und freut sich und sagt, ihr Armen, Engelein und Teufelein, macht was ihr wollt, und ihr Menschlein, ihr kleinen lächerlichen Mater, tobt und droht, wie ihr wollt. Es kommt alles genauso, wie mein Herz voll Liebe, weil ich euch dir bis jetzt noch hasse, so lieb, wie ich es haben will. Und ihr werdet mir einmal dafür in aller Ewigkeit danken, dass es genauso gekommen ist, wie ich es gewollt habe. Das ist so mal, in menschlichen Worten ausgedrückt, der Weg, das ist die, die Innenschau der Prophetie. War das, was ich bis jetzt gesagt habe, einigermaßen verständlich? Ja. Ich will euch gar nicht böse, wenn ihr sagt, das gelingt mir nicht, kapiere ich nicht. Ich bin euch gar nicht böse. Denn manche, die lernen Jahrzehnte dran und verstehen es nicht. Und manche, die lernen Jahrhunderte und verstehen es noch schlechter. Aber am Ende werden es alle begreifen und ansehen, nur dafür loben und preisen. Das ist sicher, das sagt die Schrift. Die vielen verborgenen, wunderbaren Leiden zusammenhängen.
Hierzu zu dem letzten. Wie heißt das Buch, der steht, das Böse will?
Und doch das Böse, das Böse will, und doch das Böse schafft.
Ja.
Er ist ein Teil von jener Kraft. Die stets das Böse will, und doch das Gute schafft.
Da ist gesagt, das mehr Ansehen stimmt die erste Hälfte. Stets das Böse will die Kraft. Aber nicht dieselbe Kraft schafft dann das Gute. Sondern ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachtet es gut zu machen. Das ist dann allein die Weisheit Gottes, die das Böse, das die Geschöpfe wollen und er ihnen zur Ausführung bewilligt, dann zuletzt doch zum Guten gewendet wird. Das ist allein dann die Gnade Gottes wirksam und nicht die Kraft, die das Böse will. Ich muss nur noch zur Klärung.
Ja, ja, das sind Beziehungen. Da müssten wir noch Wochen beisammen sein, um all die Beziehungen zueinander abzugrenzen, zu determinieren, ihre Verzahnungen festzustellen und dann ihre Lösungen und dann ihre arteigene Entwicklung. Das ist ein Gebiet, ungeheuer, viel größer, so weiß ich, als die Atomphysik. Das, was wir hier besprechen. Viel Wesen hat das, das geht ins Größte, das geht in die Unendlichkeiten. Dass die Atomphysik ein kleiner Dreck dagegen. Das ist wahr, meine Brüder. Das ist wahr. Denn was nicht der Verstand der Verständigen sieht, das über den Einfall dein kindlich Gemüt. Ich sage also erstens, das wird alles rollt ab nach den Ratschlüssen Gottes. Und wenn heute Nacht wieder schreckliche Katastrophen passieren, Entgleisungen von Autobussen und Schmerz und Jammer von Hunderten von Sterbenden und Flugzeugabstürzen und so weiter, so sind diese Dinge vorher bis in die Einzelheiten, bis in die Ausführungsbestimmungen beschlossen worden. Ich bin bewegt, ich war innerlich erschüttert, als ich zum ersten Mal sah, wie Gott fragt, was willst du? Wie Gott, ja, noch weiter zurück, wie Gott selbst das Interesse auf den Mann hin lenkt, den der Teufel zu quälen darf. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Gott hätte ja still sein können und hätte nicht das Interesse. Und der Neid des Neiders, darauf hat ja gewusst, was das für einer ist, geworden ist durch seine Ich-Haftigkeit. Gott hat ja bloß darauf hingelenkt, hast du es gesehen? Ja, aber Und dann trifft Satan seine Vorschläge. Gut, sagt Gott. Und dann fragt er, wie willst du das machen? So weit darfst du gehen. Aber weiter nicht. Dann gibt er Ausführungsbestimmungen. Und dasselbe finden wir bei den politischen Ausführungsbestimmungen. Bei Israel, und bei den Syrern und bei den Ägyptern und bei den bei Assur und so weiter. Finden wir genau dasselbe. Da sagt Gott, gut, wie willst du das machen? Ich will aufstehen und ich will ein Lügengeist sein. Im Munde aller Zeit der Propheten. Da will also einer sich als Lügengeist bewirken in allen Propheten. Wer ist denn das, der diese Methode vorgeschlagen hat?
Der Geist.
Ich war der Geist, war Satan, ja?
Der
Satan war das. Gott hätte sagen können, halt mal! Ich hätte sofort alles zusammenschlagen können. Hätte Gott gemacht, meine neue Schöpfung. Hätte Gott gemacht. Der Gedanke kam ihm auch manchmal. Als sein Volk Israel versagte, sagte Gott, sprich alle um. Aber du, Moses, aus dir soll ein neues Geflecht hervorkommen. Sagt Moses, nein, das darfst du nicht tun. Dann sagen die anderen, seht ihr, er hat es fertig gebracht, sein Volk zu segnen. Wir müssen einmal diese ungeheuren Anthropomorphismen, das heißt Menschlichkeiten, die Vorgänge im Herzen Gottes darstellen, müssen wir mal erwägen, in ihrer Weise. Müssen wir mal prophetisch, biblisch, göttlich denken lernen, werden wir nie fertig mit der Bibel, unser ganzes Leben nicht. Das ist richtig. Niemals. Ich will ein Lügengeist sein, im Munde aller Zeit der Propheten. Das sagt Gott. Geh hin, tu also, es wird dir gelingen. Und dann kommt so. Und dann rollt die ganze Ahab-Geschichte ab. Brüder, wollen wir an solchen Dingen lernen? Denn sie sind typisch. Sie sind Kennzeichnung dafür, wie Gott das Weltall lenkt. Und deshalb kann man nicht sagen, Gott hat seine Freude daran, dass so viel Autounglück und so viel Flugzeugabstürze und so weiter, so viel Einbrüche in Erdberge, Bergwerke geschehen. Das darf man nicht sagen, das ist gar nicht wahr. Das ist nicht wahr. Denn, und damit komme ich zum Zweiten, es gibt Dinge, da holt Gott nicht die Lichts- und Finsternisgewalten, sondern die beschließt er entweder mit seinem Sohn oder was eigentlich dasselbe ist, mit seinem eigenen Herzen. Und das nennt die Schrift Prophesis. Das nennt sie Vorsatz. Das hat er sich vorgesetzt in sich selbst. Oder in Christo Jesu. Wenn es um Segnung, um Wohltaten, um Hochziele, um Beglückung handelt, da handelt Gott nach seinem Vorsatz. Wenn es um den Ablauf einer gefallenen Schöpfung, die noch in der Rebellion steht und immer stärker in die Rebellion hineinkommt, dreht, dann handelt Gott nach den Ratschlüssen, nach der Beratung. Er sagt, gut, beratet, mein Segen, so, halt, so weit jetzt vergehen, weiter nicht, und gibt dann die Ordnung. So ähnlich wie ein Fabrikbesitzer etwa seine Arbeitervertreter zusammenruft, boah, wir wollen Ausflug machen und wo wollen wir hin? Und da sagt der eine so und der andere sagt so. Und dann sagt er, also wollen wir das nicht machen und so weiter. Und da wird aus dem Ratschlüssen wird ein B-Schluss. Und der B-Schluss, der Ratschluss, lenkt dann diese Ausflüge, Jahresausflug oder Betriebsausflug. Ja, und genau so regiert Gott die Welt. Aber ich muss umgekehrt sagen, genau wie Gott die Welt regiert, wird auf Erden alles nachgemacht.
Und in den Himmel.
Und in den Himmel, natürlich. Und deshalb gibt es überall auf Erden und im Himmel eine rechte und eine linke. Und deshalb sind die Linke sind immer die oppositionellen Meingeister. Und die Rechte, das sind immer die bewahrten Ja-Geister. Ja. Die sagen, ja, wir wollen Gott helfen. Ja. Die Linke sagen, nein, wir sind dagegen. Wir sind dafür, dass wir dagegen sind. Ja, so ist es denn. So ist es bei Gott, so ist es in der Himmel und so ist es auf der Erde. Deshalb gibt es auf der Erde überall eine rechte und eine linke. Wenn wir das erfasst haben, wird uns vieles verständlich. Aber es gibt ein wunderbares Wort. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Denn die Rechte des Herrn ist hochgehört. Die Rechte des Herrn beherrscht den Sieg. Aber die Linke, die hat immer wieder mal den Sieg. Immer wieder mal. Aber die Rechte behält ihn nicht für ihn aus. Die Rechte ist der Christus. Die Linke ist Satan und die geschaffene Welt.
möchte ich nur ein Stück herausgreifen. In dem Stück, dass wir wissen aus der Schrift, dass zum Beispiel die Gesetzgebung vom Sinai wohl von Engeln beraten und entworfen wurde und von Gott zum Beschluss erhoben wurde, aber die Schrift sagt uns deutlich, diese Beratung der Gesetzesentwürfe Sinai, des Gottesgesetzes, das heilig, gerecht und gut ist, fand allein im Rahmen der Rechten statt. Denn wir lesen, Gesetzesfeuer für Israel ging aus seiner Rechten hervor. Nun wissen wir, dass die Gesetze der Rechten, was da beschlossen wurde, was beantragt wurde, dann zum Beschluss erhoben wurde, das war vorerst der Linken völlig unbekannt. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Und die Rechte hat ihre Gesetze, weil die Linke ja ihre Opposition ist, so gezielt, dass ihre Gesetze der Rechten nicht etwa für sich, für ihre Partei gezielt war, genützt, sondern für die Linke. Du sollst dich töten. Du sollst dich. Falsch Zeugnis reden und so weiter. Denn Paulus muss zusammenfassend sagen, das Gesetz ist nicht für einen Gerechten gegeben, sondern für den Gott, In ihrer Fraktion der Rechten haben sie die Gesetze beraten und den Vorsitz hat der Herr geführt. Und da darf ich nur noch abrundend das sagen. Gott hat bei dieser Beratung der Engel und den ihren Anträgen erst dann einen Antrag zum Beschluss, zur Ausführung erhoben, nachdem der Wortlaut des betreffenden Antrags bis und mit aus Jota, den Buchstaben. Also der zustande kommende Ratschluss hier, bis auf den Buchstaben, mit dem übereinstimmt, was er in seinem Herzen sich vorgesetzt hat, mit Christus zu tun. Das war wieder der Rechten verborgen, was die Zentrale der Vorsitzende der ganzen Versammlung in seinem Herzen gedachte, nur Gutes und Herrliches zu tun. Ich als Beispiel diene, also als die Engel den Antrag formuliert hatten, im Blick auf die Vergebung der Sünden und die Erlösung, dass ein Lamm geschlachtet werden muss und mit dem Blut etwas geschehen muss, als sie beantragt hatten vor Gott, an jenem Tage sollt ihr hohen Priester ein Lamm schlachten ohne Fehl. Als Gott diesen Antrag aus den Händen der Engel vor sich hatte, vielleicht hat er auch wieder mal schmerzlich gelächelt. Genau das ist das, was ich gedenke, mit meinem Sohn zu tun, als Lamm Gottes für die ganze Welt. Da hat er ihren Antrag zu Beschluss erheben können. Vorerst aber wurden sie mit ihrem eigenen Antrag zu Schanden. Sie dachten, ein stellvertretendes Opfer für den Menschen festzusetzen in der Gestalt eines buchstäblichen Lammes. Wie für ein Vaterhaus. Und für sie war der Fall dann erledigt. Da war ihre Weisheit zu Ende. Gott aber hatte genau das Gleiche im Wünschen. Nur nicht mit einem unschuldigen, unwissenden, vergewaltigten Tier, sondern mit einem Lamme, das in eigener